Ja, ich hoffe, die Kinder haben ein Quiz zur Predigt, ja? Und zwar, habt ihr noch nichts bekommen, ne? Kommt bestimmt gleich, ne? Ja, es geht heute in der Predigt um Nehemia, ein Mann mit Herz und Verstand. So habe ich die Überschrift gewählt. Nehemia lebte 500 Jahre vor Christus und die Situation war so, er war in Gefangenschaft mit vielen aus seinem Volk, sie waren in Gefangenschaft und eines Tages, während er in der Gefangenschaft ist, kommt Hanani, so lesen wir in Kapitel 1 im Buch Nehemia, kommt Hanani und erzählt, wie es dort in Jerusalem zugeht. Und Nehemia, so steht es hier im Vers 2, fragte, wie es den Juden geht, dort in Jerusalem und in Juda. Und die Antwort ist ernüchternd, ist schockierend. Und Vers 3 lesen wir, und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, also die aus der Gefangenschaft entronnen sind und zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande im großen Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen, und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Also das ist die Situation dort in Jerusalem. Und in dem Buch Nehemia geht es darum, wie Nehemia und das Volk oder einige aus dem Volk wieder die Mauern aufgebaut hatten. Ich möchte zunächst erstmal das auf unsere Situation anwenden. Wie Viktor sagte am Anfang schon, dass unser Leben so schnelllebig ist. Irgendwie so war dein Gedanke. Und in der Tat, unser Leben fließt sehr schnell, wir haben alle viel zu tun und das Ziel meiner Predigt heute ist, dass wir innehalten, und uns fragen oder merken, was ist die Aufgabe Gottes für mich, was möchte Gott, dass ich tun soll in meinem Leben. Glaube, dass Gott für einen jeden Menschen einen Plan hat, eine Aufgabe hat, eine Lebensaufgabe hat. Ja. Gott möchte, dass wir etwas tun hier, was ganz bestimmt für uns, für mich, egal wie alt, egal wie jung ich bin, egal wie fähig ich bin, Gott hat eine Absicht. Dass Gott dir das Leben geschenkt hat, dich so begabt hat, wie du bist, hat einen bestimmten Sinn. Und das sehen wir bei Nehemia sehr schön. Nehemia, ein Mann wie du und ich. Und Gott hat ihn mit bestimmten Fähigkeiten und Gaben ausgestattet. Er hat ihn an einen bestimmten Ort gebracht. Er hat ihm bestimmte Arbeitsstelle gegeben, verschiedene Beziehungen in seinem Leben. Und die Frage ist, wofür? Und wenn wir das Leben Nehemias betrachten, so sehen wir, dass es ganz bestimmt zielführend und Gott hatte einen Plan mit seinem Leben. Nehemia war nämlich der Mundschenke des Königs. Dort, wo sie in Gefangenschaft waren, war er der Mundschenke. Wisst ihr, was das bedeutet, ein Mundschenke zu sein? Wir könnten das vergleichen heute mit einem Minensucher. Vielleicht so ungefähr, so ähnlich. Ein Mundschenke hat einen interessanten Job, eine interessante Aufgabe. Und zwar hatte er die Aufgabe, das Essen zu testen. Das Essen und den Wein zu trinken, also das heißt, er hatte wahrscheinlich das beste Essen, was es gab. Also der König hat mit Sicherheit nicht das schlechteste Essen gehabt, die leckeren Sachen gehabt, hat guten Wein wahrscheinlich gehabt und so durfte er das immer testen. Nur, das hatte einen Haken. Es war ein sehr gefährlicher Beruf. Ja? Wie das auch heute so ist, Politiker, hochrangige Menschen in unserem Land, in unserer Gesellschaft, die müssen immer aufpassen, weil sie immer Feinde haben. Es gibt Menschen, die sie umbringen wollen. Und so war das auch damals. Und sie haben die Angst gehabt, dass der König vielleicht vergiftet wird durchs Essen oder Trinken. Und dann war das immer so, bevor der König etwas gegessen oder getrunken hat, hat der Mundschenke das gegessen oder getrunken. Hat es probiert und wenn er nicht gestorben ist, dann war das also nicht vergiftet. Und dann hatte das der König und seine Gefolgschaft auch gegessen. Also ein gefährlicher Beruf einerseits, andererseits ein sehr schöner Beruf, leckere Essen. Er musste natürlich jemand sein, der gut genießen kann wahrscheinlich, ja, und sich daran freuen kann. Aber Gott hat einen Plan. Und das werden wir später sehen. Das war wichtig, diese Stellung, dass Gott das benutzen konnte. Und so hoffe ich, dass wir heute durch diese Predigt vielleicht einfach zurückschauen auf unser Leben. Wie hat Gott uns geführt? Wie hat er uns vorbereitet für die Aufgabe, die er uns, für uns vorgesehen hat? Also, Nehemia hört von Jerusalem, hört von seinem Volk. Und wie wir schon hier gesehen haben, sie sind im großen Unglück, erzählt Hanani, und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das heißt, das Volk Israel, das Volk Juda, das zurückgekehrt ist, lebt in einer sehr gefährlichen Situation. Ihr Leben war täglich auf dem Spiel. Drumherum waren andere Völker, es waren Feinde Judas, und sie konnten jederzeit, Tag oder Nachts, eindringen und das Volk vernichten. Quasi das Leben des Volkes, was da in Jerusalem lebte, war sehr unsicher. Und wenn man sehr unsicher lebt, das ist keine schöne Situation. Man lebt in Angst, ja, und wir, zumindest die jüngere Generation, hat nie Krieg erlebt. Wir wissen nicht, was das so richtig bedeutet, weil wir es nie am eigenen Leib verspürt haben. Unsere älteren Geschwister werden das sicher kennen, oder wir kennen das heute aus anderen Ländern wie Irak, wie Syrien, wo oft Krieg herrscht. Dort werden die Menschen was damit anfangen können, was es heißt, in Unsicherheit zu leben. Du weißt nicht, was morgen kommt. Und hier ist Nehemia, der in Sicherheit lebt, ja, am Hof des Königs. Also er hätte eigentlich sagen können, mir geht's gut. Materiell gesehen, vergleichbar mit uns in Deutschland. Uns in Deutschland geht es so gut, wie es kaum Menschen auf dieser Welt gibt, denen es so gut, so sicher auch. Und wir leben sehr sicher, wir haben von allem zu essen, zu trinken. Materiell sind wir vergleichsweise, auch wenn wir noch einige Wünsche wahrscheinlich offen haben. Der Mensch hat immer Wünsche, das ist normal, hat Träume. Er will immer, dass es morgen ihm ein bisschen besser geht als heute. Ja, das ist so beim Menschen ganz normal. Ja. Wobei wir müssen gucken, dass das Ganze nicht ins Ungesunde sich entwickelt. Ja. Wir sollten lernen, dankbar zu sein. Aber was ich sagen will, die Situation von Nehemia ist sehr vergleichbar mit unserer Situation. Ja. Und dennoch, und das ist der Punkt, und dennoch, die Reaktion, ich behaupte mal, ist eine andere als unsere, es vielfach ist, in der vergleichbaren Situation. Nämlich, was ist die Reaktion von Nehemia? Vers 4, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wenn wir heute um uns herum schauen, wir brauchen zunächst erstmal gar nicht weit weg gehen, sondern in unserer Nachbarschaft, auf unserem Arbeitsplatz, ja, vielleicht manchmal sogar in unseren Familienkreise hinein, dann werden wir dort Menschen finden, denen es vergleichbar geht, wie es damals den Menschen. Ja. Es gibt Menschen um uns herum, die leiden. Die leben im großen Unglück und in Schmach. Vielleicht ist das die Sünde, die da ja, dieses Unglück verursacht. Es ist oft zerbrochene Beziehungen. Vielleicht ist es hier unter Arbeitslosigkeit und andere Nöte, die wir haben. Aber vor allem möchte ich das auch auf die geistliche Not um uns herum. In Deutschland, wir leben in einem Land mit einer großen geistlichen Not, mit einer Orientierungslosigkeit. Und ich bin mir sicher, wenn Jesus heute auf Deutschland schauen würde, würde er weinen. Er tut es bestimmt. Und so wie damals, als er durch die Städte und Dörfer Palästinas unterwegs war und dann sah er das Volk und es jammerte ihn, das steht geschrieben, und er war tief bewegt, denn sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also Schafe, ein Sinnbild für Orientierungslosigkeit, für Sinnlosigkeit, ja. Ein Schaf frisst und im nächsten Moment weiß es nicht, wohin, wenn es nicht einen Hirten hat. Ja? Und so sieht das Leben vieler Menschen um uns herum aus, ja, in Deutschland. Aber schauen wir mal ein bisschen drüber hinaus, in der Welt. Es gibt ganz viel Christenverfolgung, es gibt ganz viel Krieg in der Welt. Es gibt Menschen, die leben in Finsternis. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? So weit, so gut. Das war damals so und das ist heute so. Geht mich das etwas an? Berührt mich das? Nehemia, seine Reaktion, davon wollen wir lernen heute. Er setzte sich hin. Er hat nicht einfach so weitergemacht. Wir leben in einer Zeit, wo alles sehr schnell geht. Und wir haben Programme, wir haben Aktionspläne und das Leben geht weiter. Und das ist oft mehr haben wollen, besser leben wollen, genießen. Ja, Gott hat uns das Leben gegeben, um zu genießen, guten Gewissens zu genießen. Aber das hier, was wir von Nehemia sehen, das soll uns heute herausfordern. Lass uns mal einmal hinsetzen und darüber nachdenken. Das ist das Erste, innehalten. Und als ich mich niedergesetzt habe, als Nehemia sich niedergesetzt hat, weinte er. Lassen wir das an uns heran. Betrifft mich das? Berührt mich das? Oder hier rein, da raus? Menschen in unserer Nachbarschaft, Menschen auf unserem Arbeitsplatz, Menschen in der Schule. Nehemia weinte, er trug Leid, er fastete und er betete vor Gott des Himmels. Das ist mein Appell, das ist das Appell des Wortes Gottes heute an uns. Wir wollen von Nehemia lernen und wir wollen das an uns heranlassen. Wir wollen Mitleid haben. Wir wollen Gott fragen, was kann ich tun? Und wenn ich sowas höre, wenn ich auf mein Leben schaue, dann bin ich zu zwei Fehlern geneigt. Einmal in Aktionen zu verfallen, sofort aktiv zu werden. Ich muss was machen, ich muss die Welt retten. Ja? Und so, dass ich alles andere vergesse und mit eigener Kraft, mit eigenen Ideen losmarschiere, um die Welt zu retten, um die Not zu lindern, das ist nicht der richtige Weg. Da sind wir zu klein für und das schaffen wir nicht. Wir werden von Nehemia lernen, wie er das gemacht hat, und das ist ein Vorbild für uns. Zweitens, nach den Sternen greifen. Ja. Wir greifen nach den Sternen und sind sehr schnell enttäuscht und lassen das fallen. Und unser Leben ist oft geprägt davon, von diesen Enttäuschungen. Das ist ja alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das bringt doch alles nichts. Ja. Nein, das ist falsch. Lasst uns schauen, wie Nehemia darauf reagiert hatte. Als allererstes einen Blick auf Gott, Anbetung. Vers 5. Und Nehemia sprach, ach Herr, Nehemia geht ins Gebet. Und das ist das Wichtigste. Nicht Ärmel umkrempeln, nicht in Aktion zu treten, sondern auf die Knie und ins Gebet. Das ist die erste richtige Maßnahme, das ist der erste richtige Schritt. Und das allererste ist, Gott zu schauen, Gott zu sehen, Gott anzubeten. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Also er sagt erstmal, Herr, du sitzt auf dem Thron, du bist der Gott des Himmels, nicht nur der Erde, sondern auch des Himmels. Alles ist in deiner Hand. Dir wird nichts außer Kontrolle geraten. Du bist im Regiment, du regierst. Und das war erstmal wichtig, und das ist wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Du großer und furchtbarer Gott. Gott ist derjenige, der anbetungswürdig ist. Vor dem wollen wir uns beugen, vor dem wollen wir niederfallen. Und dann erinnert er daran, dass Gott derjenige ist, der den Bund hält, ein treuer Gott ist, und er hat Verheißungen gegeben und er wird diese Verheißungen halten. Also als allererstes wollen wir uns nicht auf die Not fixieren, weil dann werden wir oft erschlagen und entmutigt. Als allererstes wollen wir sehen, mit wem wir es zu tun haben. Und das ist der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in seiner Hand hält, der noch niemals jemanden enttäuscht hat. Ja. Gott ist treu. Also das ist der erste Punkt und ein ganz wichtiger. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Wir wollen niemals aus den Augen verlieren, mit wem wir es zu tun haben, wer unser Gott ist. Ja. Zweitens, der Blick in sich selbst. Wenn wir ins Gebet gehen und nachdem wir Gott, den allmächtigen Gott betrachtet haben, ihn angebetet haben, uns vor ihm gebeugt haben, wollen wir in uns schauen. So tut es Nehemia und das ist ein Beispiel für uns. Verse 6 und 7. Lass doch deine Ohren aufmerken auf und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, und für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Nehemia demütigt sich vor Gott. Er schaut in sich und geht auf die Ursachen ein. Es gibt eine einzige Ursache von allem Leid auf dieser Welt. Und das ist ganz einfach gesagt, und das ist die Sünde. So ist das ganze Leid, so ist Krieg, Terror und Angst und Tod in diese Welt gekommen, durch die Sünde damals. Und heute ist es auch derselbe Grund, warum es so viel Leid auf dieser Welt gibt, warum es so viel Not gibt, warum Menschen mit einer Perspektive der ewigen Verdammnis leben müssen, ist die Sünde. Und diese Ursache muss beseitigt werden. Und um ein erhörliches Gebet zu sprechen, wir lesen in anderen Stellen, sagt Gott, meine Ohren sind nicht taub geworden, mein Arm ist nicht zu kurz geworden, um zu helfen, sondern die Sünde trennt euch und mich. Und immer dann, wenn wir vor Gott treten, ist es wichtig, dass wir in uns schauen. Sünde ist allgegenwärtig in unserem Leben. Und ich kann das heute so sagen, dass hier in diesem Raum keinen einzigen gibt, den das nicht betrifft. Und es ist auch nicht so, dass wir in ein Stadium kommen, wo Sünde nicht mehr etwas in unserem Alltag mit uns zu tun hat, sondern unser Leben ist so, wir haben täglich mit der Sünde zu kämpfen. Sünde ist in unserem Leben auch oft da. Und hier heißt es für uns immer wieder, unsere Knie zu beugen vor Gott. Hier heißt es, demütig zu werden vor Gott und Buße zu tun, unsere Sünden zu bekennen. Was hier interessant ist, Nehemia stellt sich unter die Schuld, ich und meines Vaters Haus, stellvertretend für seine Familie, für sein Land, für sein Volk, tut er Buße. Und das ist, denke ich, was wir heute auch von ihm lernen wollen. Wir wollen uns eine Haltung der Demut einnehmen. Ja. Wir von uns aus sind nicht in der Lage, groß etwas zu verändern. Aber wenn wir uns vor Gott demütigen, wenn wir Buße tun, so wie wir in einem Lied heute, in der Textlesung gelesen haben, er wirft unsere Sünden ins Meer, da wo es am tiefsten ist. Ja. Und er holt das nie wieder heraus. Und wir dürfen neu anfangen, wir dürfen gereinigt sein, wir dürfen erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes und so ein brauchbares Werkzeug in Gottes Hand zu werden. Das ist Voraussetzung, um von Gott gebraucht zu werden, um ein Gebetsleben zu haben, das Gott hört. So ist das wichtig, dass wir gereinigt sind, dass wir Buße tun. Für uns, für unsere Familien, für unser Land. Ja. Wir leben heute in Deutschland, wo auch sehr viel Unrecht geschieht wird, wo Unrecht als Recht bezeichnet wird. Ich denke dann Abtreibung, wie viele Kinder werden im Mutterleib getötet und abgetrieben. Das ist Sünde, das ist ein Gräuel vor Gott. Und da müssen wir unsere Knie beugen und für unser Land auch Buße tun. Ja. Homosexualität. Sagt die Bibel ganz klipp und klar und deutlich, das ist Sünde. In unserem Land ist das legalisiert worden. Viele andere Themen der Familienethik hat man sich ganz deutlich von der Bibel weg entwickelt. Und da denke ich, müssen wir für Deutschland, obwohl wir so gesegnet sind, obwohl Gott uns so reich gesegnet hat, können und sollen wir Buße tun. Wir können hier von Nehemia lernen. Drittens, der Blick in die Zukunft, nachdem er Gott angeschaut hat, nachdem er danach in sich geschaut hat und Buße getan hat, macht er einen Blick in die Zukunft, auf die Verheißungen Gottes, Verse 8 bis 10. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Und das hat er ja getan. Nehemia war gerade in Gefangenschaft. Gott hatte das erfüllt. Sie sind untreu gewesen, sie haben gesündigt und Gott hat sie vertrieben. Sie lebten in Knechtschaft, in Gefangenschaft, litten dort. Und diesen ersten Teil hatte er erlebt. Im zweiten Teil kommt jetzt: Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Das ist die Verheißung Gottes. Wenn ihr Buße tut, wenn ihr euch bekehrt, werde ich euch wieder zusammenbringen, nach Jerusalem, nach Juda. Und Nehemia erinnert, im Gebet erinnert sich an die Verheißungen Gottes. Wir haben heute auch viele Verheißungen. Wir haben gesungen vorhin: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, es wird euch aufgetan. Viele andere Verheißungen. Das gute Werk, das ich in euch angefangen habe, werde ich bis ans Ende bringen, sagt Apostel Paulus an einer anderen Stelle. Und ich könnte jetzt fortfahren. Verheißungen über Verheißungen in der Bibel. Und es ist wichtig, dass wir im Gebet Gott an seine Verheißungen erinnern. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Und darauf dürfen wir bauen. Er hat es versprochen und wir dürfen wissen, Gott ist treu. Er hat noch niemals seine Versprechen gebrochen. Und so möchte ich uns einfach auch daran erinnern, was unser Leben angeht, was unsere Aufgaben angeht, dass wir erinnern Gott daran an seine Verheißungen, dass er uns führt, dass er uns gebraucht. Bei all dem hat es immer mit Vertrauen zu tun. Wir Vertrauen auf Gott beginnt dann, wenn wir über unsere Grenzen hinausgehen. Solange wir alles berechnen können, solange wir alles logisch erklären können, ist das noch kein Vertrauen. Wir schauen uns das an, wir sagen, okay, wir schauen in unser Portemonnaie, ich habe das Geld dafür, also ich kann das machen. Das hat mit Vertrauen wenig zu tun. Aber dann, wenn es scheint so, dass es unmöglich ist, wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, die menschlich gesehen nicht möglich ist, dann fängt Vertrauen an. Dann wird unser Vertrauen auf die Probe gestellt. Und da möchte ich uns ermutigen, wenn Gott dir eine Aufgabe, sei es eine kleine oder eine große, aufs Herz legt, dann vertraue Gott, folge ihm, folge seinem Ruf. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann haben wir viele Beispiele, wo Männer und Frauen vertraut haben. Ich denke da, wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Das, was Luther damals gemacht hat, aus der Perspektive von damals, das war sehr viel Vertrauen, das war ein großes Wagnis. Er hat sein Leben und alles riskiert und Gott hat daraus eine richtig große Bewegung werden lassen. Viel hat sich dadurch verändert. Und wenn wir Geschichten studieren von Erweckungsbewegungen, so hat Gott meistens immer einzelne Personen benutzt, durch die er das gemacht hat. Immer dann, wenn sie mittendrin waren in dieser Situation, haben sie das gar nicht so gesehen, was daraus werden soll. Unsere Aufgabe ist, dass wir einfach treu das tun, was Gott uns heute, die kleinen Dinge, die kleinen Schritte tun und uns von Gott gebrauchen lassen. Und Gott wird sein Werk tun. Gott hat versprochen, Arbeiter in seine Ernte zu senden, wenn wir ihn darum bitten. Deutschland ist das sogenannte christliche Abendland. dass seinerzeit eine ganz große Schar von echten, gläubigen Menschen hatte. Heute aber spricht man von 2-3% der Menschen, die wirklich glauben an das, was hier steht. Eine Statistik sagt, es gibt ungefähr 8% der Menschen in Deutschland, die sagen, dass Gott und der Glaube für sie sehr wichtig ist. Ja. Wobei wir ungefähr 60% der deutschen Bevölkerung sind Kirchenmitglieder, also gehören einer Kirche an. Nur 8%, für 8% dieser Menschen insgesamt von der Bevölkerung bedeutet Gott viel. Ja. Und das ist eine Not. Ich weiß nicht, ob sie uns berührt, ob uns das kalt lässt. Das ist eine Zahl, das ist eine Statistik. Aber die meisten Menschen um uns herum leben ohne Gott, gehen verloren, so sagt uns die Bibel. Und ich bin mir sicher, Gott tut das weh. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und das sollte auch uns nicht kalt lassen. Der vierte Schritt, und das finde ich so interessant, so schön. Nehemia betet Gott an. Er tut Buße über seine Sünden, über die Sünde seines Volkes. Er schaut auf die Verheißungen Gottes. Und das Gebet endet nicht ohne einen konkreten Aktionsplan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das, auch aus, ohne dass ich diesen Text gelesen habe, ich kann mich an solche Gebete erinnern. Da bin ich noch auf Knien gewesen, da habe ich irgendwas mit Gott besprochen und am Ende habe ich eine Idee. Also ich kenne sowas. Ich bin von den Knien aufgestanden und habe eine Idee für den nächsten Schritt gehabt. Genau das Gleiche sehe ich hier bei Nehemia in Vers 11. Lesen wir uns Vers 11. Ach Herr, sagt Nehemia, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Also hier sehen wir schon ganz konkret, er bekommt dort auf den Knien eine Idee. Ihm fiel ein, ich bin ja der Mundschenk. Ich bin ja so nah dran an dem König. Und dann weiter lesen wir, er geht zum König mit dieser Idee und bittet um Geleit. Und eine ganz tolle Geschichte, Nehemias Geschichte, eine ganz tolle. Und der König gibt ihm eine ganze Menge mit und er geht unter dem Schutz des Königs. Gott benutzt auch dieses. Manchmal geht Gott ganz andere Wege, ohne Tram-Tram, ohne große Begleitung von mächtigen Leuten. Aber manchmal macht er auch das. Und so hier können wir sehen, dass das kein Zufall war, dass Nehemia Mundschenk des Königs war. Im ersten Moment fragt man sich, was für ein sinnloser Job. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Braucht man wahrscheinlich kein Studium für, vermute ich mal. Aber dann sehen wir, wie Gott das gebraucht hat. Ja? Und ich möchte das anwenden auf uns. Schau zurück auf dein Leben. Was hat Gott in deinem Leben schon alles gemacht? Was hat er vorbereitet? Wir lesen in einer anderen Stelle, in Epheser Kapitel 2, Vers 10, dass wir geschaffen worden sind zu guten Werken, die Gott vorher schon vorbereitet hat. Ja? Und du wirst erstaunt sein, vermutlich, wenn du aufmerksam schaust, was in deinem Leben schon alles passiert ist und wie Gott dir Gaben geschenkt hat, Fähigkeiten geschenkt hat, wie Gott dir Erfahrungen gegeben hat, wie Gott dir Beziehungen gegeben hat. Genau das will er gebrauchen. Genau das. So wie bei dem Mundschenkel. Und wenn wir Nehemia weiter schauen, also ich beschäftige mich ja viel mit Leiterschaftsthemen, also Nehemia ist für mich eine Person, von der wir sehr viel lernen können. In 52 Tagen hatten sie diese Mauer um Jerusalem aufgebaut. Ja. Er hat es geschafft zu organisieren und da hat ein Haus gebaut nebenan der andere. Es gab eine Struktur, es gab eine Strategie und sie sind vorangegangen und haben innerhalb von kurzer Zeit etwas gemacht, was unglaublich ist. Ja. Gott hat ihn offensichtlich befähigt, hat ihm die richtigen Leute an die Seite gestellt. Und das Allerwichtigste, das Gebet. Und diese richtige Vorgehensweise. Gott ist auf dem Thron. Ohne Gott ist hier nichts zu machen. Dann die demütige Haltung, die bußfertige Haltung. Dann die Verheißungen Gottes. Wir haben einen geistlichen Auftrag, das, worüber wir reden, das ist ein geistlicher Auftrag. Wir haben geistliche Ziele, hier für Bonn-Beul auch, mit unserer Gemeinde haben wir geistliche Ziele, hoffentlich mit unserem Leben haben wir geistliche Ziele. Und um geistliche Ziele zu erreichen, brauchen wir geistliche Mittel. Geistliche Ziele kann man mit geistlichen Mitteln erreichen. Ja? Nicht mit Strategien alleine, nicht mit guten Ideen allein, sondern wenn das in dieser Reihenfolge stattfindet. Ja? Und da wollen wir heute von Nehemia lernen. Meine Frage an uns ist, als allererstes, geht mich das etwas an? Bewegt mich das, was ich um mich herum sehe? Oder lässt mich das alles kalt? Damit fängt alles an. Lasse ich das an mich heran, die Not meines Nächsten, die Not unseres Landes, die Not unserer Welt? Gott geht das was an. Gott liebt die Menschen und er will, dass wir es auch tun. Es soll uns nicht egal sein. Was ist unsere Reaktion darauf? Krempeln wir einfach die Ärmel und gehen an die Arbeit? Nein, lasst uns lernen von den Benediktiner, die immer gesagt haben, ora et labora, vielleicht schon mal gehört. Das bedeutet, bete und arbeite. Beides. Aber es fängt mit Beten an. Das haben wir von Nehemia gelernt. Aber dann auch in einem Gebet. Das Gebet endet schon quasi in der Arbeit. Manchmal sind wir es, manchmal hört unser Gebet anders. Wichtig ist, dass wir eine demütige Haltung haben, dass wir Vertrauen haben in Gottes Verheißungen und dann bereit sind, das in die Tat umzusetzen. Ich hoffe, dass das für uns eine Hilfe ist. Ich bin 53 Jahre und schaue zurück und immer wieder, nicht nur jetzt, immer wieder in meinem Leben hat mich das beschäftigt. Was ist deine Aufgabe? Was ist der nächste Schritt? Wo willst du mich gebrauchen? Und ich möchte uns alle ermutigen, mit offenen Augen. Das Leben geht zu schnell, als dass wir es einfach so verträumen, als dass wir einfach so das dahin plätschern lassen. Nur einmal machen wir diese Reise, wie es in einem Lied heißt. Ja? Und lasst uns die Augenblicke, die Zeit auskaufen, ausnutzen und etwas Bleibendes hinterlassen. Ich habe nochmal ein Bibelvers, also erstmal dieses Bild, wer packt mit an? Es gibt viel zu tun und Gott möchte uns alle gebrauchen. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Das ist die Reaktion eines anderen Propheten im Alten Testament, das ist Jesaja. Er war bereit und das sollte heute unser Gebet sein. Herr, hast du eine Aufgabe für mich? Was willst du, dass ich tun soll? Lass mich das tun. Und ich würde gerne mit einem solchen Gebet diese Predigt abschließen. Darf ich bitten, dazu aufzustehen? Lieber Vater im Himmel, danke für dieses Beispiel, für das Vorbild aus dem Alten Testament von Nehemia. Als er die Not sah von dem Volk in Jerusalem, war er tief betroffen. Und wir wollen heute auch unsere Augen öffnen, unsere Herzen öffnen für die Menschen um uns herum, da wo du uns hingestellt hast, Herr. Und wir wollen das an uns heranlassen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns gebrauchst zu deiner Ehre. Herr, wir wollen dich sehen als den allmächtigen Gott, der alles in seiner Hand hat, Herr. Wir sind Werkzeuge in deiner Hand. Herr, wir wollen aber auch in uns schauen und Buße tun. Herr, ich bitte dich für mich und für uns alle, vergib uns unsere Schuld, unsere Sünde. Herr, täglich werden wir angefochten und fallen in Sünden. Bitte vergib es mir, vergib es uns. Danke, dass du uns so viele Verheißungen gegeben hast, Herr. Du hast versprochen, bei uns zu sein. Du hast versprochen, uns auszurüsten, auszustatten mit Kraft, mit all dem, was wir brauchen, um deine Werkzeuge zu sein, um deine Boten zu sein, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns den nächsten Schritt zeigst, wie es weitergeht. wo du uns heute und morgen gebrauchen willst. Segne jeden Einzelnen von uns zu deiner Ehre. Amen. Nehmen wir Platz.